Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben heute den sechsten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Und dieser sechste Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest ist von alters her, von der Kirchengeschichte her, festgelegt als der Sonntag der Taufe, der Tauferinnerung. Und so ist das Thema heute Leben aus der Taufe. Wir dürfen uns als Christen ganz bewusst immer wieder daran erinnern, was die Taufe eigentlich ist, wozu wir die Taufe haben und was wir mit der Taufe in unser Leben mit hineinnehmen dürfen. Das soll uns heute auch wieder bewegen. Und dazu zunächst einmal die Frage, Taufe, was ist das eigentlich? Viele Menschen haben heute keine Beziehung mehr dazu. Sie wissen gar nicht mehr, was Taufe eigentlich bedeutet, ob man die Kinder nun taufen lassen soll oder nicht und was man eigentlich davon hat. Ich fand es deshalb ganz bezeichnend, als in einer Schulklasse mir ein paar Schüler erzählten, sie hätten letztens eine Katze getauft. Nun ja, als guter Lutheraner sind mir ein bisschen die Nackenhaare zu Berg gestiegen, eine Taufe bei einem Tier zu machen. Aber im Gespräch mit diesen jungen Leuten, den Schülern einer Klasse, wurde plötzlich deutlich, als ich sie fragte, warum macht ihr das? Und da sagte eine, ja, wir wollen, dass es der Katze gut geht. Und andere sagten, wir haben die Katze doch so lieb, deshalb wollen wir das machen. Zwei nicht unwesentliche Argumente. Aus Liebe heraus ein Tier in diesem Falle, besser ein Mensch, bewusst unter den Segen Gottes zu stellen. Und das Zweite war eben tatsächlich, es soll ihr gut gehen. Und das ist in der Tat ein Aspekt der Taufe, einen Menschen ganz bewusst unter Gottes Schutz zu stellen. Wir finden Taufe heute, wenn man in einer Hafenstadt wohnen würde, auch noch in einem ganz eigenartigen Zusammenhang. Vielleicht haben Sie schon öfters mal was von einer Schiffstaufe gehört. Auch so eine eigenartige Sache. Autos werden nun interessanterweise nicht getauft, Häuser auch nicht, aber Schiffe. Als ob die nicht nass genug um sich herum hätten. Aber nein, man nimmt, wenn so ein Schiff vom Stapel geht, wie das heißt, also wenn es aus dem Trockendock dann rauskommt und wird zu Wasser gelassen, dann kommen alle honorigen Leute zusammen, Präsidenten und Staatsleute und die Reederei und alle, die so wichtig sind. Und dann verschwendet man eine Flasche Sekt und lässt die dann an einer langen Kordel da an den Rumpf des Schiffes drandotzen und macht sie absichtlich kaputt, damit dieser edle Saft an diesem Bug herunterläuft, dann irgendwo im Hafen verdünnt wird. Und dann meint man, ja, was meint man eigentlich? Dass das Schiff jetzt unter einem guten Stern fährt, dass es jetzt beschützt bleibt, dass es keinen Unfall hat, dass es nicht sinkt, so wie die Titanic, die ja als unsinkbar galt, bis sie unterging. Wir merken, dass irgendwo so ein Letztrisiko da ist, dass wir Menschen nicht im Griff haben. Wir Menschen können nicht alles eindeutig und absolut perfekt in den Griff bekommen. Schaffen wir nicht. Und dann merken wir, dass es eine höhere Instanz gibt, die wir in besonderer Weise in Anspruch nehmen wollen. Aber weshalb ausgerechnet dann die Taufe? Das Wort Taufe kommt aus dem Mittelhochdeutschen. Tauchen ist unser Wort heute. Das heißt also waschen, ins Wasser reinstecken, untertauchen und wieder rauskommen. Das ist damit gemeint. Eintauchen, untertauchen. Die Taufe ist also ein Wasserritual. Von alters her ist sie dafür bestimmt gewesen. Aus jüdischer Tradition im Mikwe-Bad, ein Reinigungsbad ist es gewesen. Bei Johannes dem Täufer ist es dann eine Bußhandlung geworden, um sich zu reinigen von Sünde und einen neuen Weg zu gehen im Leben. Und bei Jesus, sprich später bei Paulus ganz besonders, ist es dann zu einer Taufe auf den dreieinigen Gott geworden, eine Taufe, die hineinnimmt in den Leib Jesu Christi und damit aufnimmt in die Gemeinde, in den Körper von Jesus Christus, die weltweite Gemeinde. Taufe hat damit tatsächlich die beiden Aspekte, Liebe Gottes zum Ausdruck zu bringen und Schutz für den Täufling zu sein. Gar nicht so schlecht. Und deshalb lassen Sie uns heute an diesem Taufgedächtnissonntag sehr wohl auch die so modern klingende Frage stellen: Taufe, was habe ich eigentlich davon? Viele Menschen fragen sich das mal, na ja, dass ich nun als Kind getauft wurde, was bringt mir das? Vor einiger Zeit diskutierte ich das mit ein paar jungen Leuten. Einer meldete sich und sagte, mir hat es nur Ärger eingebracht. Ich sage, ja, warum denn das? Und er sagte, ja, ich wurde immer gehänselt, weil ich so fromm war. Und den zweiten Ärger, den ich habe, das ist das Finanzamt, das zieht mir die Kirchensteuer ab. Gut, das sind nun in der Tat zwei Nebenereignisse, die sich automatisch durch das evangelisch sein oder getauft zu sein, in einer Kirche anzugehören, zum Ausdruck bringt. Ist das aber alles, was ich von der Taufe habe? Hoffentlich habe ich ein bisschen mehr davon. Der Apostel Paulus lädt uns heute nämlich durch den Predigtext ein, mal ganz bewusst über die Taufe nachzudenken. Die Taufe, die wir empfangen haben, meistens als Kind, kaum einer kann sich daran erinnern, muss ins Gedächtnis gerufen werden, sonst würde sie vergessen werden. Und das wäre schade. Der Apostel Paulus fragt deshalb in Römer 6, die Verse 3 bis 11, und einen ersten Abschnitt haben wir gerade schon auch in der Schriftlesung gehört, ich wiederhole ihn trotzdem von dieser Stelle aus noch einmal, da schreibt er uns, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus, von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Soweit der Abschnitt nach Römer 6. Leben aus der Taufe, was haben wir also davon? Ein erstes, wir haben einen neuen Bund mit Gott. Die Bibel kennt ja den alten Bund. Der alte Bund, der mit Abraham geschlossen war. Abraham, der die Verheißung von Gott bekam, dass er ein großes Volk werden würde. Und Abraham zweifelte da manches Mal dran, denn das mit dem großen Volk wurde mit ihm bis ins hohe Alter hinein nichts. Er bekam nämlich keine Kinder. So mischte Abraham ein bisschen mit, manipulierte ein wenig an der Sache und dachte damit, Gott ein bisschen Korrektur erfahren zu lassen. Er nahm sich eine Nebenfrau, die Hagar, gebar den Ismael, das heißt, sie gebar ihn, und er dachte, damit hätte er jetzt die Verheißung Gottes endlich bekommen. Aber nein, Gott sagt, Abraham, meine Verheißung liegt auf dir und Sarah. Und Gott schenkt, dass kurze Zeit später Sarah einen Sohn gebiert, den Isaak, und auf ihm liegt die Verheißung. Daraus lernen wir ein erstes. Ein Bund wird geschlossen von Gott her. Da können wir nicht viel machen. Und das unterscheidet einen Bund von einem Vertrag. Ich habe von Juristen lernen müssen, was ein Vertrag ist. Ein Vertrag ist, wenn man sich mit zwei Leuten oder zwei Organisationen einig wird, du lieferst das und das und dafür bezahle ich dieses und jenes. Das ist der Austausch von Waren. Früher war es ein echter Tausch. Man hat dann Muscheln gegen Brennholz getauscht oder irgendwie so in der Richtung. Heute ist es ein Kaufen durch Geld oder vertragliche Verpflichtungen, die man sonstiger Art eingeht. Dienstleistungen hin und her. Vertrag heißt also, zwei Parteien machen was aus. Die eine leistet was, die andere leistet etwas und damit ist es wieder ausgeglichen. Wenn Sie in den Supermarkt gehen, die meisten von uns wissen das gar nicht, machen Sie ständig einen juristischen Vertrag. Der Supermarkt hat nämlich einen Angebotsvertrag gemacht. Den kriegen Sie als Prospekt nach Hause geschickt. Der sagt Ihnen, das und das bieten wir Ihnen an. Dann sagen Sie, Karl, da müssten wir mal hingehen. Das müssten wir uns angucken, das Schnäppchen. Dann gehen sie dorthin, betrachten sich das, legen es in ihren Einkaufskorb und damit haben sie das Kaufsangebot angenommen. Damit sind sie bereits Besitzer der Ware. Noch nicht Eigentümer, aber Besitzer. Wenn es jetzt einer aus ihrem Wagen rausnimmt, hat er es ihnen schon weggenommen, nicht wahr? Es ist schon ihnen im Einkaufswagen. Nur wenn sie an die Kasse kommen, wird man dezent sie darauf aufmerksam machen, dass jetzt ihre Leistung dran ist. Nicht die des Supermarktes, der hat ja schon was abgegeben an sie. Jetzt sind sie dran, den Preis, der da drauf stand, entsprechend zu bezahlen. Und wenn sie den bezahlt haben, kriegen sie sogar einen Vertragsabschluss, den nennen wir Kassenbon, und damit sind sie Eigentümer. Jetzt gehört es ihnen. Jetzt könnten sie es auch weiter verkaufen, können sie es kaputt machen, wegschmeißen, was immer sie mitmachen wollen. Es ist ihre eigene Verfügung. Das ist ein Vertrag. Der eine bietet die Ware an, der andere bezahlt sie. Bei einem Bundesschluss ist das komplett anders. Bei einem Bundesschluss wird zwar auch etwas angeboten und nehmen sie auch etwas an, aber sie zahlen nichts. Ein Bundesschluss ist ein einseitig abgeschlossener Vertrag einer Schenkung ohne jegliche Gegenleistung. Und das macht den Bundesschluss so eigenartig. Gott schließt einen Bund mit Abraham, Gott schließt einen Bund mit dir und mit mir. Denn die Taufe ist ein neuer Bund, den Gott geschlossen hat in Christus. Durch Tod und Auferstehung von Christus sind wir hineingenommen in seinen Tod und hineingenommen in seine Auferstehung. Paulus zeigt das in diesem Kapitel 6 des Römerbriefes. Und wenn Sie Freude dran haben, lesen Sie es mal heute Nachmittag noch in aller Ruhe durch, wie die Taufe bedeutet, dass wir in das Wasser, in den Tod Jesu Christi hineingesenkt werden, um mit ihm zu sterben, ersäuft zu werden, salopp gesagt, um mit ihm wieder aufzuerstehen in ein neues, aber jetzt gereinigtes, abgewaschenes Leben. Das ist die Vorstellung, die der Apostel Paulus hier versucht weiterzugeben. Der neue Bund ist also ein Geschenk von Gott, ist etwas, das er uns gibt, ohne dass wir etwas tun, und der den alten Bund ergänzt bzw. weiterführt, für uns sogar ablöst. Damit ist es nicht mehr entscheidend, im Bunde Abrahams eingebunden zu sein in das Volk Israel, sondern im Bunde der Taufe eingebunden zu sein in das neue Gottesvolk, in den Leib Jesu Christi. Das haben wir mit der Taufe. Wir sind ein Mitglied der Gemeinde, wir gehören mit in diese Gemeinschaft, wir haben mit Anteil am Tod Jesu Christi, aber vielmehr noch, wir haben Anteil am Leben der Auferstehung und der Hoffnung. Ein zweites, was mir wichtig ist, Leben aus der Taufe heißt, Taufe ist ein Geschenk Gottes. Es ist uns deutlich geworden, wenn Bundesschluss einseitige Verträge sind, ohne die man irgendetwas bringen muss, ohne man etwas bringen kann, dann ist die Taufe ohne jede eigene Leistung bereits vollgültig. Das führte dazu, dass man in der ersten Christenheit zwar noch die Täuflinge unterwies im Glauben, damit sie überhaupt wussten, was mit Jesus und mit dem Tod Jesu und der Auferstehung verbunden war. Aber schon recht bald stellte man fest, man kann nicht zur Bedingung machen, wenn jemand getauft wird, dass er ein gewisses theologisches Wissen hat. Sonst wäre das ja schon eine Aufnahmeprüfung, die man bestehen oder wo man durchfallen kann. Es gibt kein Durchfallen in diesem Sinne. Taufe ist ja ein Geschenk, das Gott überreicht und das wir nur annehmen dürfen. Damit wird deutlich, dass die Taufe letztlich das ist, was die Dogmatik vorlaufende Gnade Gottes nannte. Gott war viel schneller, als wir sein konnten. Gott war schon lange vor uns mit diesem Angebot, ehe unser Leben überhaupt begann. Gott wusste schon, bevor wir zur Welt kamen, dass wir es ohne ihn und ohne sein Geschenk gar nicht schaffen können. Wenn wir Menschen uns hätten den Himmel verdienen müssen, so wie das in anderen Religionen ist, mit Pluspunkten, guten Leistungen, edlem Verhalten und sonstigem, würden wir jämmerlich versagen. Ob wir dann je in den Himmel kämen? Und auch der schöne Faschingsschlager, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind, zeigt nur, man muss Leistung bringen. Aber ob wir wirklich so brav sind, dass es für den Himmel reicht, da lässt uns dieser Faschingsschlager ganz gut im Ungewissen. Und ich glaube, diese Tiefe wollt ihr auch gar nicht haben. Aber die brauchen wir, diese Tiefe, und die finden wir nur in Gott. Diese vorlaufende Gnade Gottes war es, die uns deutlich macht, es ist nicht unsere Leistung, sondern es ist unser einfaches Annehmen dieses Geschenkes, der Taufe, was das Entscheidende ist. Die Auswirkung der Gültigkeit erfolgt durch den Glauben. Mein Ja zu Christus ist also die Antwort auf diese Taufe. Ein Theologe sagte mal so schön, die Taufe ist wie eine Platzkarte in einem Zug. Es ist toll, wenn Sie eine Platzkarte haben für eine Zugfahrt von Dillenburg nach München. Und es ist bestimmt von großer Wichtigkeit, dass Sie sich bewusst sind, dort ist ein Platz reserviert für mich. Aber Hand aufs Herz, was nutzt Ihnen diese Platzkarte, wenn Sie nie in den Zug einsteigen? Was nutzt es Ihnen, wenn Sie in den Zug einsteigen wollten, nachdem er abgefahren ist? Also es gibt da auch ein Zu-spät-Kommen beim Zug. Die Platzkarte zeigt nur, dass derjenige, der die Reise vorbereitet hat, sie so wichtig nimmt, dass er sie dabei haben will. Und das dokumentiert er Ihnen mit der Platzkarte. Aber ob Sie die Platzkarte einlösen und ob das eine Auswirkung für Sie und Ihr Leben hat, das müssen Sie auch ein Stückchen mitentscheiden. Und deshalb dürfen, ja müssen wir die Taufe, diese vorlaufende Gnade Gottes auch annehmen und in unserem Leben ein Stück umsetzen. Und dieses können wir nicht aus uns heraus tun, sondern das ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und damit bin ich beim Dritten. Taufe und Glaube führt zum Siegel des Heiligen Geistes. Was macht der Heilige Geist da eigentlich? In der Taufe werden wir zunächst getauft auf den dreieinigen Gott. Das heißt, wir werden hineingenommen in den Leib Jesu Christi, in den gestorbenen und gekreuzigten gleichermaßen wie in den auferstandenen Leib Jesu Christi. Aber, und hier sei noch einmal auf Markus 16 verwiesen, wo steht, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Muss ich jetzt erst glauben und dann getauft werden? Oder kann ich auch erst getauft sein und dann glauben? Viele streiten über diesen Vers und die Reihenfolge der Dinge. Aber ich möchte Sie ein wenig trösten, möchte ermutigen zur Großzügigkeit an der richtigen Stelle. Denn dieser Streit ist ein ausschließlich juristischer Streit nach westlichem römischen Denken. Im westlichen römischen Denken und durch die lateinische Sprache geprägt, ist dieses Wort Glaube und getauft nämlich etwas ganz Wichtiges. Es gibt eine Reihenfolge an. Das und heißt erst das und dann das. So sieht es das römische Recht. Es muss ja alles seine Ordnung haben. Geschrieben ist dieser Text aber nicht in Latein, sondern geschrieben ist er in Griechisch. Und in der griechischen Sprache bedeutet ein und etwas ganz anderes. Da bedeutet es sowohl als auch und gibt überhaupt keine Reihenfolge an, sondern da ist nur wichtig, dass beides zusammenkommt. Und so dürfen wir ein Stück staunen, dass in der östlichen Kirche, die von der griechischen Sprache geprägt ist, dieser Streit nie entstand, weil die gar nicht so denken können, so kompliziert oder so eingleisig. Es ist eine ganz einfache Sache. Wichtig ist, dass wir glauben und getauft sind, dass beides zusammenkommt. Die Apostelgeschichte ist dort sehr ehrlich und großzügig. Sie zeigt uns, dass Menschen erst getauft wurden und später den Heiligen Geist bekamen und glaubten. Und wieder andere haben zum Glauben gefunden an Jesus Christus, haben den Heiligen Geist empfangen und dann fragten sie die Jünger, seid ihr denn eigentlich schon getauft? Und sie sagten, nein. Und dann hat Petrus sie getauft. Und dann gab es welche, die bei der Taufe den Heiligen Geist bekamen und zum Glauben fanden. In einem Akt. Dann gibt es kein sowohl als auch oder erst das und dann das, sondern es ist zusammen passiert. Alle drei Bereiche werden in der Apostelgeschichte uns geschildert. Entscheidend ist, dass auf die Taufe der Glaube folgt oder umgekehrt auf den Glauben die Taufe folgt. Es gibt tatsächlich auch heute Menschen, die nicht getauft sind, finden aber zu Jesus Christus und der Glaubensgehorsam wird sie früher oder später zur Taufe führen. Entscheidend dabei ist aber, dass wo Taufe und Glaube zusammenkommt, dieser Glaube ja geschenkt wird durch den Heiligen Geist. Wir merken also, dass Taufe und Heiliger Geist gar nicht zu trennen ist. Glaube, Taufe und Heiliger Geist gehören ganz zentral zusammen. Und so spricht der Apostel Paulus in Epheser 1, Vers 13, in diesem Heiligen Geist seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Der Apostel Paulus geht also davon aus, dass wir Menschen versiegelt werden, wie eine Versiegelung bekommen. Das ist so ein Schutzlack um uns herum, dass unser Leben eben wirklich geschützt wird. Sehen Sie, und da ist die Schulklasse mit der Katze oder die Schiffstaufe, dass da bloß alles in Ordnung ist, gar nicht so daneben. Versiegelt heißt, von außen wird nichts mehr an euch herankommen. Ihr seid gerettet im Glauben, in der Taufe, in Jesus Christus. Und dies dürft ihr im Heiligen Geist wissen. Das darf euch Schutz und Schirm sein, wie es im Psalm 91 heißt. Aus diesem Gottvertrauen dürfen wir gelassener in den Lebensalltag gehen. Wir dürfen eigentlich jeden Tag aus Gottes Hand annehmen und damit unser Leben ganz neu prägen lassen. Und damit bin ich bei einem vierten und ganz wichtigen Punkt. Taufe führt nämlich zu einem verantwortlichen Handeln. Menschen, die getauft sind, die machen nicht mehr, was sie wollen, sondern die fragen plötzlich, ob das, was sie tun, auch verantwortlich ist. Was ist verantwortlich eigentlich? Verantwortlich, und das ist eine ganze Bandbreite, ist nicht so eindeutig. Aber in dem Wort steckt es schon drin. Verantwortlich. Das heißt, wir geben eine Antwort. So wie wenn Gott uns ständig fragt, was machst du da? Und wir überlegen, ei Herr, ich mache das und das. Dann ist das in Ordnung, dann ist das verantwortlich. Wir reflektieren, wir denken darüber nach, dass Gott uns unsere Lebenszeit, jeden Tag 24 Stunden, unsere Schaffenskraft, unsere Gesundheit, Hab und Gut, Auto und Geld, alles anvertraut. Und was wir daraus machen, dass wir darüber Rechenschaft ablegen können, dass wir darüber Gott sagen können, warum wir das tun. Das ist verantwortlich. Und deshalb ist es wichtig, Paulus führt weiter aus in Epheser 4 ab Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerungen seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebet einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist das Entscheidende, wozu diese Versiegelung im Heiligen Geist führt. Wenn wir also verantwortungsbewusst leben, so motiviert uns das, fordert uns das geradezu heraus, das Optimalste zu tun für Gott und für unseren Mitmenschen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch die Nächstenliebe, das diakonische Handeln, das karitative Einsetzen nicht vernachlässigen, sondern dass dies zu unserem großen Auftrag unseres Lebens gehört. Als Jesus gefragt wurde, was das oberste Gebot ist, sagte er, du sollst Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das Doppelgebot, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu unserem Nächsten und dann das Ja zu unserem eigenen Leben zu finden. Das ist das Entscheidende. Und dabei hat Martin Buber uns interessanterweise darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Doppelgebot der Liebe im Deutschen etwas missverständlich ist. Gestatten Sie mir, wenn ich auch heute früh ein bisschen deutsche Grammatik mache, aber dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wen oder was sollen wir lieben? Deinen Nächsten. Das ist Akkusativ, vierter Fall. Das ist aber, so haben wir im Deutschunterricht gelernt, ein Objekt. Damit machen wir in der deutschen Sprache unseren Mitmenschen zu einem Gegenstand. Wir tun etwas an ihm und er muss das erleiden. So ist aber die Nächstenliebe eigentlich gar nicht gemeint. Nicht wir brauchen ein Objekt, an dem wir uns austoben. Die Psychologen nennen das Helfersyndrom. Sondern vielmehr braucht der Hilfesuchende jemanden, der ihm zur Seite steht. Also ist er doch eigentlich der Mittelpunkt der Hilfsaktion. Und deshalb hat Martin Buber vorgeschlagen, das Hebräische wieder neu zu entdecken, wie es ja im Alten Testament auch steht. Dort ist nämlich genau dieser Nächste nicht ein Akkusativ, sondern ein Dativ. Das ist der dritte Fall. Und im Hebräischen wird der dritte Fall immer dann verwendet, wenn eine Beziehung zu einem gleichwertigen Subjekt angestrebt wird. Das heißt, ein gleichberechtigter Mensch, nicht Objekt, Gegenstand, sondern Subjekt, wichtige Persönlichkeit. Und er schlägt deshalb vor zu sagen, du sollst Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen und lebe deinem Nächsten zuliebe. Eine spannende Formulierung. Lebe deinem Nächsten zuliebe. Da ist der andere plötzlich der Mittelpunkt und ich richte mich nach ihm. Das wäre wieder ganz richtig, den Blick der Nächstenliebe zu gewinnen und verantwortlich zu handeln in unserem Leben. Ein fünftes und letztes, was mir wichtig ist, die Taufe führt deshalb zu einem fröhlichen Christsein. Ich werde nie vergessen, wie vor vielen Jahren der Evangelist Bernhard Rebsch, vielleicht hat der eine oder andere ihn mal kennengelernt von der Klostermühle in Oberndorf an der Lahn, sagte, viele Christen beißen die Zähne zusammen und sagen, wir halten durch bis zur Erlösung. Und da sagt er, das ist ja genial, dass ihr durchhaltet, aber nirgends in der Bibel steht, dass ihr das so verbittert tun müsst. Macht's doch ein bisschen fröhlicher. Und genau das ist das Problem. Wir halten oft so die Doktrin hoch und die Fahnen hoch und die Gesinnung hoch und eigentlich erdrückt uns alles. Nein, wir haben ein ganz großes Privileg. Die Taufe macht uns doch deutlich, wir müssen gar nichts leisten. Wir sind Beschenkte. Wir sind Losgekaufte, ist doch alles schon bezahlt. Wir sind befreit und deshalb dürfen wir einfach drauf losleben für Gott. Einfach gucken, was sich als Gelegenheit gibt. Viel lockerer und leichter die Dinge nehmen. Viel unkomplizierter und verkrampfter einfach drauf losgehen, um zu schauen, was Gott mir schenkt, was er mir für Möglichkeiten eröffnet und wie wir diese Dinge nehmen. Und wir Menschen neigen dazu, alles wieder einzuengen und klein zu machen. Ich lebe in einem Dorf, in dem viele Menschen denken, was werden wohl die Nachbarn denken. Machen Sie in Aibach nicht. Ach, ein Glück, dass Ihnen das erspart bleibt. Was werden wohl die Nachbarn denken? Ich habe einen guten Freund, der hat mir gesagt, Eberhard, geh doch mal zu den Nachbarn und frag sie, was sie denken. Ha, habe ich gedacht, das ist die Gelegenheit. Habe ich gemacht. Ich bin zu meinen Nachbarn gegangen, habe gesagt, Entschuldigung, was denken Sie? Naja, die wussten ja, dass ich so ein bisschen bunter Vogel bin, haben gesagt, wie ich das denn meine und was damit verbunden wäre, habe ich gesagt, ganz einfach. Viele Menschen denken, was werden wohl die Nachbarn denken? Und so bin ich mal zu den Nachbarn gegangen, wollte gern wissen, was sie denken. Wissen Sie, das habe ich mit 5 Nachbarn gemacht, dann habe ich aufgegeben. Die haben mir nämlich alle 5 das Gleiche geantwortet und haben gesagt, also wissen Sie, Herr Hoppe, wenn wir so genau nachdenken, dann denken wir eigentlich, was werden wohl die Nachbarn denken? So, und da haben wir eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Jeder denkt, der andere könnte denken und der denkt wieder, es könnte einer denken. Aber wissen Sie, was passiert? Keiner tut mehr was. Jeder ist wie gelähmt. Ich habe eine Krankenschwester kennengelernt, die hat, wenn sie frei hatte, um 4.30 Uhr ihren Wecker gestellt, um aufzustehen. Ich sage, warum machst du das? Kannst du ausschlafen? Sagt sie, nein, ich muss um 4.30 Uhr den Rollladen aufmachen. Ich sage, ja, aber warum das denn? Da sagt sie, damit die Nachbarn nicht denken, ich wäre faul. Sehen Sie das? Und dann haben sie gesagt, was machst du dann? Sagt sie, dann lege ich mich ins Bett und schlafe aus. Merken Sie, was für Kindereien wir da manchmal machen? Als ob uns das wirklich weiterbringt. Nein, wir sollten fragen, was Gott uns für Möglichkeiten schenkt, was er uns für Freiräume gibt und uns nicht gegenseitig blockieren mit Möglichkeiten, die man denkt, damit man denkt, ob man denkt. Und dabei denken wir gar nicht. Es ist schon nicht schlecht, wenn wir uns ein bisschen absprechen, damit wir nicht einem anderen auf den Wecker fallen oder ihn provozieren. Das ist in Ordnung. Das hat was mit Nächstenliebe zu tun. Aber mein Leben ausrichten nach dem, was im Dorf gilt oder nicht gilt, wird mich nicht weiterbringen, sondern was Gott in meinem Leben will. Ich freue mich deshalb immer wieder, wenn ich CVJMler sehe, die ein Band tragen oder einen Schlüsselumhänger oder sonst irgendetwas, wo dann das Wort draufsteht, What would Jesus do? WWJD. In Neuhochdeutsch heißt das ganz normal, was würde Jesus tun? Das ist die entscheidende Frage. Unser erster Kirchenpräsident der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat einmal ein wunderschönes Interview gegeben und der Reporter fragte ihn, aber Herr Kirchenpräsident, die Landessynode hat genau das Gegenteil von dem entschieden, was Sie gestern verkündigt haben. Und da sagte Martin Niemöller, ich frage nicht, was die Synode sagen würde, sondern ich frage, was Jesus dazu sagen würde. Es ist nicht immer einfach, in einem demokratischen Prozess so zu denken, aber es ist gut und heilsam, diesen Satz nicht ganz aus dem Blick zu verlieren. Was würde Jesus dazu sagen? Das ist Taufverantwortung. Das ist Leben aus der Taufe. Und deshalb brauchen wir heute an diesem sechsten Sonntag nach Trinitatis genau diese Ermutigung und diese neue Start, wieder darüber nachzudenken. Wir sind in den Tod Jesu Christi getauft und Christus ist für uns gestorben. Wir sind mit ihm auferstanden und er ist auferstanden. Er lebt und wir dürfen mit ihm leben. Das sind Fakten. Und deshalb ist ein Platz für uns im himmlischen Jerusalem vorbereitet. Bloß spürt man uns das an? Von dem Philosophen Friedrich Nietzsche sagte man, dass er behauptet, am christlichen Glauben könne nicht viel dran sein, weil die Christen so missmutig rumlaufen. Schade, welche Sorte Christen hat der wohl erwischt? Mögen die Menschen um uns herum eine andere Sorte erwischen. Wir dürfen fröhliche Christen sein, weil wir das größte Geschenk haben, was wir haben dürfen, die Taufe in Jesus Christus. Christus ist die Mitte. In ihm leben wir, in ihm haben wir die Freiheit eines Christenmenschen, in ihm haben wir Hoffnung über alles Vergängliche hinaus, in ihm haben wir die Gewissheit der Auferstehung. Hoffentlich wissen wir, was wir mit der Taufe haben. Denn das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die uns wirklich helfen darf. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Nachdenken über diesen Text aus Römer 6 und die Bedeutung der Taufe in unserem Leben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.